Hallo, liebe Tara, erstmal danke, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf und dich interviewen kann. Hallo.
Hallo, lieber Setu. Ich freue mich sehr, dass du hierher kommen konntest. Danke.
Ja, ich würde sagen, es ist eigentlich offensichtlich, dass du ein spirituell ausgerichteter Mensch bist. Wie sieht das für dich praktisch aus? Wie äußert sich das?
Ja, für mich gibt es eigentlich nicht so diesen Begriff spiritueller Mensch, weil jeder ist, denke ich, spirituell, weil es einfach unsere Natur ist. Unser Sein in der Essenz. Und es ist nur eine Frage des Bewusstseins, worauf das Bewusstsein ausgerichtet ist, und der Wahrnehmung. Und bei mir war das sehr früh intensiv schon angelegt, dass ich mir unserer inneren Lichtnatur in irgendeiner Weise gewahr war und ja, jetzt ist es so, dass ich einfach meine wahre Natur lebe und das, was an Impuls, an Idee, als Gedanke, als Gefühl in irgendeiner Weise in mich hineinfließt oder entsteht, aus dem reinen Gewahrsein entsteht, dem gehe ich nach. Also es ist auch so, dass dann energetische Reaktionen kommen, meistens eine Freude als starke Reaktion, die dann auch ein Rieseln im Körper verursacht und dann gehe ich dem nach. Und das ist dann, dass ich einfach meinen Verstand als den Mind, als lieben Freund benutze, um das dann umzusetzen und aktiv werde.
Wenn du ich sagst, was verstehst du darunter? Also ist es Bewusstsein? Ist es irgendwie dein Menschsein? Ist es deine Persönlichkeit? Oder ist es einfach nur ein Wort, was du benutzt, weil alle es so benutzen?
Ja, genau so ist es. Es ist natürlich eine Konvention im Sprachgebrauch. Ich empfinde es einfach als reines Bewusstsein, was da schwingt und sich ausdrückt, was ja, was in Taten, Worten und Gedanken ist und Dinge auch zum Teil natürlich auch als Künstlerin in Form gießt. Es ist nicht so eine starke Ich-Bewegung da, sondern vielmehr ist es dieses also ich werde gelebt oder es wird gelebt, es wird gelebt. Es geschieht einfach, die Dinge geschehen einfach. Ja. So ist das und es ist einfach, dass die Dinge passieren.
Ist das Bewusstsein irgendwie begrenzt?
Es changiert. Es changiert. Es gibt da unterschiedliche Situationen. Aber es ist zum Beispiel so, wenn dieses Körper-Geist-System aufwacht, dann ist da am Morgen einfach unbegrenztes Bewusstsein und sehr häufig gleißendes Licht. Also ich habe sehr oft, auch wenn ich also einfach in Stille bin, so ein gleißendes Licht. Ich würde dann auch sagen, wenn ich dann dazu noch die Augen geschlossen habe, dass ich bade. Ich bade im absoluten Licht, ich bade im göttlichen Licht. Ich habe auch solche Erfahrungen oft, wenn ich im See schwimme, dass es einfach, es ist so ein Frohlocken, als ob ich in mir selbst schwimme. Das habe ich dann auch manchmal so formuliert neben meinem Mann, der neben mir schwamm, weil ich einfach nur jubelte und es aus mir herausschrie, ich schwimme in mir. Das ist immer wieder, aber es gibt auch, deswegen würde ich davon sprechen, dass ich in einer Art Doppelnatur lebe. Es gibt auch das, wenn zum Beispiel eine starke Lautstärke ist, wenn sehr starke Bewegungen um mich herum sind. Ich habe zum Beispiel, oder wir haben zwei wundervolle Kinder, die jetzt auch 9 und 12 Jahre alt sind. Da ist eine starke Dynamik, auch durch viele Menschen, die hierher kommen. Und da kann es dann sein, dass das dann auch mal enger ist, dass dieser Bewusstseinspegel viel enger ist, also es changiert, ja. Und es kann auch sein, es ist bei mir auf meinem Lebensweg sehr viel passiert, dass ich mit sehr lauten Geräuschen zu tun hatte, also ganz viel auf Baustellen war, mit Presslufthammern. Insgesamt waren es fast 15 Jahre, es ist ein ganz besonderes Merkmal meines Lebensweges, obwohl ich das nicht so angenehm finde. Ich bin ein ganz sensitiver und feinfühliger, geräuschempfindlicher Mensch. Aber da kann es dann auch sehr schmerzhaft sein, gegebenenfalls. Aber dann bin ich dennoch dieses Sein hier ist der Beobachter, da ist Schmerz. Da ist dann einfach Schmerz. Und es ist nicht unbedingt, dass ich da so tief reingehe oder dem folge. Also der Schmerz kann sehr stark sein, da weiß ich nicht, ob man dann mit von Deidentifikation sprechen kann, weil auch physischer Schmerz kann ja sehr stark sein, aber ich beobachte, dass es geschieht dann, jetzt ist Schmerz. Also es ist immer ein Geschehen, was durchgeht. Und ich würde das dann auch als Doppelnatur bezeichnen. Das hat sich bei mir irgendwann so etabliert, das sogar so zu bezeichnen, weil ich einen jahrelangen Integrationsprozess nach dem Erwachen erfahren habe. Erstmal mit verschiedensten Phänomenen, weil ja danach alles komplett anders war, in irgendeiner Weise, dass damit ein Umgehen geschah. Und das, was ich als Doppelnatur bezeichne, ist, dass ich auf der einen Seite wirklich komplett in dem absoluten Licht verankert bin und, wie gesagt, vor allem, wenn ich im Stille bin, darin schwimme. Es ist Ekstase, es ist Glückseligkeit und so ein Frieden, unbeschreiblicher Frieden. Und auf der anderen Seite, und das kann manchmal sehr schnell gehen, auch bedingt durch die Lebensumstände, dass plötzlich lärmende Kinder reinkommen, also die Kinder mit all ihren wunderbaren Freunden und die sehr viel Spaß und Freude haben, aber natürlich, wie es bei temperamentvollen, starken Persönlichkeiten ist, gibt es dann auch hier mal Streite und Konflikte und du kriegst diese ganzen Emotionen mit, aller Menschen um dich herum, also die kriegst du filterlos, 1:1 mit als Energie in mein sehr offenes System. Und da bin ich dann komme ich in diese Doppelnatur, also ich bin dann komplett auch auf der relativen Ebene. Ja, also die eine erste ist die absolute Ebene, die immer da ist, wo es nichts zu tun gibt, wo einfach nur Sein ist und Gewahrsein in diesem Strom des Lebens, also Energie strömt einfach. Vor allem auch sehr viel Liebe, sehr viel Liebe, sehr viel Frieden ist da, strömt oder ist manchmal auch nur ein einziges stille Feld, ein Nullpunktfeld. Und auf der anderen Seite, dann gehe ich dann ganz abrupt und schnell gleichzeitig auf die relative Ebene, sei es mit Menschen, die kommen zu Einzelsitzungen, sei es jetzt mit der Familie, mit verschiedenen Anforderungen des Alltags, die da einfach sind und die ja auch in der Schnelligkeit, in der Geschwindigkeit kommen können. Und da ist es so, dass ich da unmittelbar reingezogen werde, also sehr stark. Und da auch, weil ich die Gefühle der anderen Menschen ja unmittelbar mitbekomme, also wie, ich habe kein Filtersystem mehr davor, also ich habe keine Schutzfilter jetzt oder so von meinem Herzchakra, ich will die auch gar nicht aufbauen, es ist einfach alles da, wie so ein transparentes Glas Wasser, wo dann, das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, plötzlich eine blaue Farbe, dann kommt eine grüne da rein, dann ist jemand vielleicht zornig, dann kommen knallrote Zacken da rein. Also all das erfahre ich dann komplett unmittelbar und da reagiert mein System natürlich auch darauf. Sowohl mit Gefühlen als auch mit Gedanken. Also der ganze Mind, der ja den Emotional- und den Mentalkörper umfasst, es ist alles miteinander verschmolzen, der ganze Mind reagiert darauf und funktioniert auch sehr, sehr pragmatisch und bodenständig wie in einem ganz, ganz stinknormalen Leben, wo es einfach auch Verpflichtungen gibt, Anforderungen gibt, denen du dann auch nachgehst. Und da bist du dann auch in einem Zeitraumkontinuum. Das ist nochmal der Unterschied. Also wenn du auf der relativen Ebene bist, bist du in diesem Raum-Zeit-Kontinuum sehr stark auch durch die dich umgebenden Energien und Verpflichtungen, die dann einfach da sind. Und das ist für mich ein interessanter Prozess auch nach dem Erwachen gewesen, damit umzugehen, und damit, wo ich in den ersten Jahren komplett hingegeben war, also einfach an das, was ist, ja, dann aber zu sehen, wenn du da zum Beispiel Baustelle um dich herum hast, und zwar 6 Jahre haben wir hier saniert, ich habe insgesamt aber 15 Jahre Baustelle mit Presslufthammers, ist irgendwie ein Aspekt meines Lebens anscheinend gewesen oder meines Transformationsprozesses. Also wenn du da dann diese ganze Situation um dich herum hast, dann hatte ich gemerkt, dass ich da mich extrem verströme und dass dann auch eine Überanstrengung kommen konnte. Dass es mir dann irgendwann auch nicht mehr gut ging, weil ich einfach kaum noch Stille hatte. Ich hatte dann auch viele Klienten, also viele Schüler, viele Menschen, die zu mir kamen. Und da fängst du dann irgendwann an, Maßnahmen zu ergreifen. Und das ist dann was anderes, als jetzt die ganze Zeit in Hingabe im Sein zu schwingen. Da kommt eine andere Bewegung rein. Und das war sehr, sehr interessant, das zu beobachten.
Ja, Aktion, um sich zu schützen, ist ja auch Teil des Ganzen, ne? Was einfach passieren kann. Ne?
Ja. Ja, es gehört absolut dazu. Und es ist auch gut so. Also ich war damit völlig in Akzeptanz, ja, mit allem, was da geschieht, mit allem, was da in diesem Prozess geschieht. Weil ich eben auch in diesem ganzen Prozess der Integration der Erwachenserfahrung gemerkt habe, oder es ist einfach auch so in mir entstanden, dass ich nicht klebe an irgendeinem Konzept des Erwachens oder ich bin die oder der oder ich bin eine erwachte Lehrerin oder so, das hat mich dann auch nicht mehr interessiert. Also im Gegenteil, ich muss sagen, ich war sogar sehr dankbar, dass die Geschehnisse um mich herum, die in meinem Leben einfach passierten, weil in meinem Leben ist sehr, sehr viel Fülle, sehr viel Bewegung, was zum Beispiel in den Jahren in Indien, da war viel mehr Ruhe, da war, war es ein ganz, ganz stilles, ruhiges Leben. Da war ich sehr dankbar, dass diese Dynamiken anscheinend durch mein Sein, mein Seelenfeld als Spiegel so kreiert wurden, dass ich da nicht an irgendwelchen Konzepten oder Ego-Identifikationen oder Erwartungen oder festhalten wollen von Glückseligkeit, unendlichen Frieden, der permanent ist, dass ich da nicht klebe, sondern dass das immer wieder unterschiedliche Sachen mir gespiegelt wurden, mit denen ich dann einfach bin, in Akzeptanz und dann etwas Neues, neue Ebenen, andere Ebenen sich kreieren, die immer wieder spannend sind und letztendlich ist die, passiert immer wieder die Verankerung in dem Einheitsfeld, die ist immer präsent. Und ich nehme mir natürlich jetzt auch mehr Stille dafür, das einfach genießen zu dürfen. Das ist für mich was ganz, ganz Großes, Wundervolles. Immer wieder und wieder und wieder, gerade weil ich relativ wenig Stille habe in dieser Lebensphase.
Also wenn du von Stille sprichst, ist da gemeint Abwesenheit von Gedanken? Also da ist ja nicht nur die äußere Stille gemeint.
Ja, das geht damit nämlich einher, dass, dass es dann geschieht, dass die Abwesenheit von Gedanken einfach passiert und es einfach ein Fließen und Sein ist. Aber es ist unterschiedlich, es changiert auch, ja. Also es fließen auch ganz zart irgendwelche Gedanken, Impulse durch und dann gehen die wieder so immer vor der weißen Leinwand des Bewusstseins. Und aber das ist eher wie so, eine, wie so ein kleiner Schleier, dem ich da nicht viel Beachtung schenke. Also ich hänge dem nicht nach. Aber es passiert auch absolute Stille, absolutes absorbiert sein, geöffnet sein in diesem Seinszustand und in diesem geflutet sein von, es ist unbeschreiblich, also für mich ist es einfach Licht. Es gab zwar auch Erfahrungen, wo es, die auch genauso gut waren, es ist egal, die leere waren, die schwarz waren. Ja, aber meistens ist es dieses gleißende Licht, diese Glückseligkeit und das ist so, dass es mich dann auch manchmal fast zersprengt und ich einfach, ja, das will dann sich auch ausdrücken und in, irgendwie kommt es dann so über mich, dass ich es dann auch in die Welt fließen lassen will wieder, in Form von Kunst, in Form von Satsang. Zusammen sein mit den Menschen.
Du hast das Erwachen erwähnt. Ist Erwachen für dich einfach der Wegfall der Gewohnheit, alles auf ein gedankliches Ich zu beziehen? Oder ist es, dass einfach der Ich-Gedanke nicht mehr geglaubt wird, dem nicht mehr nachgehangen wird? Wie würdest du das beschreiben?
Das Erwachen, was mit mir geschah, war ein sehr, sehr plötzliches und unerwartetes Ereignis. Und ich habe mich auch vorher so gut wie gar nicht mit Erwachen oder Erleuchtung beschäftigt, obwohl ich sogar am Arunachala war. Aber ich war aus anderen Gründen, hat es, also es hat meinen Körper, mein Herz, mein ganzes Sein an den Arunachala gezogen, zum Arunachala hingezogen, weil ich immer diese Sehnsucht, dieser ja fast brennenden Sehnsucht in mir nach Licht gefolgt bin, nach nicht Licht, nach Liebe. Bei mir ist, ich nehme alles auf einer energetischen Ebene wahr. Ich habe ein ganz energetisches Weltbild. Und deshalb und durch verschiedene Umstände bin ich sogar zum Arunachala gekommen, habe ja da auch länger gelebt. Aber das Erwachen geschah auch nicht am Arunachala, sondern in Kerala. Und also in Südindien. Und es war so, dass die Dualität vollkommen weggekippt war. Vollkommen weggekippt war. Es war nichts mehr da. Es war keine Person mehr da. Es war wunderschön und zugleich war es ein ganz schockartiges Erlebnis für mich, weil es vorher eigentlich, gerade im Vorfeld, der größte Schmerz meines Lebens durch mich ging. Und dann muss man sagen dazu, dass ich ein Jahr vorher eine Nahtodeserfahrung hatte, die sehr, sehr, also zu einer unfassbar wunderbaren spirituellen Gipfelerfahrung geführt hatte. Aber das Erwachen ein Jahr später war nochmal eine ganz andere Dimension. Ich kann auch gerne nochmal zu der Nahtodeserfahrung was erzählen, weil bis es zu dem Erwachen kam, waren es ungefähr 5 bis 7 Jahre, die ein sehr schwerer, teilweise schmerzhafter Transformationsprozess war, der also mit mir geschah, wo ich innerlich auf Heilung ausgerichtet war und auf Transformation, um diese Schmerzen einfach zu transformieren ins Licht. Und was einfach in dieser Zeit geschah, war eine ganz große, würde ich mal so bezeichnen, Ego-Zertrümmerung. Weil alles, was vorher in meinem Leben war, wurde mehr und mehr und mehr zerschmettert, zertrümmert, zerbröselt durch die Dynamiken des Lebens einfach. Und bis da einfach nichts mehr war. Und da kam ich dann in die Nahtodeserfahrung und so weiter. Aber vielleicht, ich kann da auch gerne nochmal detaillierter drüber sprechen, weil der Prozess war sehr interessant und ich nenne den auch Ego-Zertrümmerung, weil es wirklich damit zu tun hatte, dass ich, also es war einer der Umstände, dass ich unglaublich viel auf Baustellen war und lebte und wirklich ganz viel den Presslufthammer und Staub um mich hatte. Und es waren insgesamt, wie gesagt, 15 Jahre, also das war eine sehr, sehr starke und unbeschreibliche Zeit und im Nachhinein, auch wenn ich das nochmal fühle oder wahrnehme, ist es so, als ob dieses Ego oder was da alles war, ständig zermalmt, zertrümmert wurde, bis es zum Schluss nur noch Sand war. Das war dann zum Zeitpunkt des Tsunamis in Indien. Und um jetzt wieder nochmal auf das Erwachen zurückzukommen, da war es so, dass danach über einen ganz langen Zeitraum, mehrere Monate, obwohl ich da in sehr schwierigen Lebensumständen war, gleißende Glückseligkeit in mir war. Und was während des Erwachens, wenn ich da nochmal reingehe, passierte, war, dass ich jede Trennung und alles komplett auflöste. Also es war so erstaunlich. Ich hatte vorher verschiedenste spirituelle Erfahrungen in all den Jahren gemacht, auch teilweise wirkliche Gipfelerfahrungen, faszinierend, ohne dass ich danach gejagt hätte. Das war einfach so. Das war wohl mein mystischer Entwicklungsweg. Ich war da auch oft alleine mit. Aber diese Erfahrung des Erwachens war so, dass plötzlich alles anders war und seitdem hat sich das auch nie wieder groß verändert. Also ich war der Vogel, da war kein Ich eigentlich, was das feststellen konnte, aber ich versuche es jetzt in Worte, das alles, das ganze Bewusstsein war in dem Vogel, im Sand, im Ozean, im Himmel. Es ging sogar noch weiter. Ich war da auch an einem Ort in der Nähe eines Ashrams, dann war es im Koch. Ich konnte durch die Wände fühlen. Es war eine Frau, schrubbte mit einer Zahnbürste in eine Toilette. Das Bewusstsein war in dieser Zahnbürste. Es war überall, gleichzeitig, unendlich. Das kann man einfach nicht in Worten formulieren. Aber es kam irgendwann ein Auftauchen, weil ja ein Gewahrsein dessen war, dessen, was da passiert war. Da war ja ein Gewahrsein, also kam in gewisser Weise wieder ein Auftauchen. Sonst wäre ich ja unendlich in der keimlosen Versenkung geblieben. Und das war dann, ging dann ein Jahr, eineinhalb Jahre und dann kam langsam mehr wieder dieses Ich-Gefühl auch. Ja, also wo die relative Ebene dazu kam. Das war wirklich so eine Bewegung. Aber dann kam diese Ebene tauchte gleichzeitig die Ebene der Relativität einfach durch die Lebensumstände wieder auf. Und da ist auf dieser relativen Ebene, deswegen sage ich ja, ich bin in der Doppelnatur, ist auch ein Ich-Gefühl. Ja, weil es sind ja Gefühle da. Es sind ja Gefühle da von Freude, von erschrocken sein vielleicht mal, von Schmerz, wenn der Presslufthammer wieder angeht, wobei ich da natürlich auch versuche, das zu transzendieren, mich komplett da reinzugeben. Das mache ich schon. Es geht auch eine gewisse Zeit sehr gut. Das ist interessant immer.
Was ist bei dem Tsunami da konkret passiert? Bist du da von der Welle weggeschwemmt worden?
Nein, es war eigentlich relativ gnadenvoll. Was ich sehr interessant finde in dem Zusammenhang, weil das bei mir öfters war vor irgendwelchen spirituellen Erfahrungen, dass es, also es sind wie so Eruptionen gewesen, dass es mir am Vorabend nicht gut ging. Ja, ich hatte da auch damals eine On-Off-Beziehung mit einem Mann, einem sehr interessanten Mann, der am Arunachala schon viele Jahre lebte oder dann auch in Europa Lehrer war, interessanter spiritueller Lehrer auch. Jedenfalls hatten wir da eine schwierige Beziehung und an dem Abend war es extrem schwierig, was wir erlebt hatten. Ich kam gerade aus Deutschland auch zurück, weil ich dort mein Künstleratelier abgebaut habe. Und da gab es Konflikte. Und da an sich, wie ich ja schon vorher beschrieben habe, mein Leben zu dem Zeitpunkt alles zerbröselt war, auf allen Ebenen, ja, und eigentlich nichts mehr funktionierte und ich auch sehr desillusioniert war, was ja eigentlich gut ist. Also alle Illusionen waren von mir abgefallen, wie was zu sein hat oder wie ich es mir wünschen würde, weil es war Tabula Rasa, also nichts mehr funktionierte. Wobei ich sagen muss, dass ich viele Jahre vorher, also sich bei mir sehr, sehr viel Fülle und ein wunderbares Leben manifestiert hatte. Das heißt, ich war eigentlich immer darin sehr stark, gute gut mein Leben zu führen, auch teilweise sehr, sehr glücklich. Aber jedenfalls, das war das Ende dieser langen Phase der Zertrümmerung. Und da wollte ich, fühlte ich mich sehr am Ende und dachte, am liebsten würde ich nicht mehr sein. Ich finde das ganz interessant, weil ich denke, dass ich sonst gar nicht in diese Resonanz gekommen wäre mit dem Tsunami, ja, dass ich in diese, also es war ein Scheidepunkt in meinem Leben, es war definitiv so, das wird man gleich verstehen, wenn ich es jetzt erzähle, dass ich mich dort entscheiden konnte, ob ich weiterlebe oder nicht, also da hat sich das dann gezeigt. Und um zu dem, was im Außen passierte, war es so, dass wir zufälligerweise also ein Bungalow ganz vorne hatten am Strand in Mahabalipuram, das ist bei Chennai, ganz klein. Und wir waren in der ersten Reihe. Das heißt, es gab nichts um uns herum, wir konnten keine anderen Menschen sehen. Und es war ja morgens ganz früh, ich glaube so um 8 oder um 7. Und mein damaliger Freund ist an den Strand gegangen. Er war auch so ein Qigong-Master und machte da gerade Qigong. Pushing the Waves hat er diese Übung gemacht und plötzlich kamen riesige Wellen auf ihn zu. So hat er es mir später erzählt. Ja, und er dachte, das ist völlig surreal, weil es gab ja um uns herum keine schreienden Menschen oder jemand, der wegläuft. Was bei mir passierte gleichzeitig war, dass ich im Bungalow im Bett lag und ich hatte vorher schon öfters von riesigen Wellen geträumt, da ich auch Kontaktlinsenträgerin bin und für mich ist immer das Schrecklichste, da hatte ich früher auch Albträume drüber, dass ich dann nichts mehr sehe, ja, das kennt bestimmt jeder, der kurzsichtig ist, diese Orientierungslosigkeit, war es dann später so, dass ich tatsächlich, weil ich durch den Traum gewarnt war, als erstes und einziges, ich habe nicht das Geld genommen, ich hatte da Bargeld versteckt. Ich habe nichts genommen, keine Pässe, nichts. Ich habe nur meine Kontaktlinsen in den Mund gesteckt. Ja, finde ich, da bin ich so dankbar über meinen Traum, dass ich vorher schon ein bisschen wusste, wie man dann agiert. Aber was dann auch noch passierte, was mich, man versteht ja manchmal das erst hinterher, ja, also sehr berührt hat, ist, dass ich ja im Bett lag, also mein Freund hat da vorne irgendwie sein Qigong gemacht und dann kam plötzlich, ich schlafe immer mit Oropax, Amma in meinen Traum und Amma ist mir sehr nah und sie war aber noch nie in einem Traum von mir und plötzlich sagte Amma zu mir in diesem Traum, oder es war für mich eher wie eine, fast wie eine Astralerfahrung, wie auch immer, sind alles nur Worte, ist egal. Sie sagte, deine inneren Dämonen kommen jetzt nach außen. Und da war ich so erschüttert, ich spürte dann auch so, wie es anfängt zu rütteln, dass ich deswegen aufgewacht bin. Und es war für mich auch deswegen interessant, dieser Satz, weil das nicht ein Satz ist aus meinem Sprachgebrauch. Ich kenne sowas nicht wie innere Dämonen oder Dämonen, das ist für mich kein Thema. Ja, also es kam wirklich komplett aus einer anderen Ebene. Und wenn man darüber reflektiert, dass es mir sehr schlecht ging am Vorabend und ich ja noch so dachte, oh Gott, mir reicht's, ich will am liebsten nicht mehr hier sein. Und dann passiert es, dass sie mir das sagt. Ja, dadurch hat sie mir eigentlich das Leben gerettet, weil ich bin dann sofort blitzartig aufgestanden und in dem Moment kam, und er hat mir eigentlich auch das Leben dadurch natürlich retten wollen, mein Freund Francis rein, mit der Welle komplett, er hat die Tür aufgemacht, die Welle kam rein, er hat mich hochgerissen und in dem Moment kam die Welle so groß rein, das ganze Zimmer war dann, schon bis auf, ich konnte mal gerade hier noch rausgucken, quasi aufgefüllt, also es strömte rein, dass der Schrank aufs Bett knallte und ich wäre darunter, wir haben auch davon ein Foto zerquetscht gewesen und ertrunken und gestorben. Also es ging alles nur um Sekunden, ja. Dann haben wir uns, wenn mich das wirklich detailliert interessiert, also vor den Bungalow gestellt, wir konnten uns da irgendwie noch hinzerren, er hat mich da hingezerrt, wir standen auf einer kleinen Mauer, wir hatten den Bungalow hier im Hintergrund, diese riesigen Wellen Das waren mehrere Wellen, der Tsunami war ja unterschiedlich an verschiedenen Orten, kam dann auf uns zu und also richtig stark und quetschte uns an die Mauer zum Glück. Und da war auch noch eine Palme, wo Francis sich festhielt und mich hielt er im Arm. Dadurch waren wir irgendwie gesichert gegen diese Wucht, ja. Dann kamen aus dem Bungalow Möbel raus, die wurden da rausgeschleudert, die habe ich da noch weggetreten. Und dann war das Interessante, dass das Wasser ging dann immer höher. Man selbst hat überhaupt nicht verstanden, was da passiert, weil es war so komplett surreal. Und uns war ja sonst nichts, nur dieses komische Wasser, also diese unglaubliche Wucht. Du hast nichts gehört, keine Schreien von Leuten, nichts. Dass dann das Wasser immer höher kam. Ja, und dann waren wir also richtig unter Wasser. Aber als es dann, also es waren so wogende Wellen, ja, die immer höher kamen. Als es dann, als wir dann da so unter Wasser dann schon waren, aber uns trotzdem festklammerten, weil uns wohl gleichzeitig gewahr war oder er hat es da alles gemanagt, dass wir sonst weggeschleudert werden und komplett alles vorbei ist. Da schon zu diesem Zeitpunkt kam in mir immer wie so ein Mantra, also es war auch ein ganz tiefer Frieden in mir plötzlich. Und es kam immer, wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es. Und dann, was dann passiert ist, dass ich mich später, habe ich mich da irgendwo nur noch ohnmächtig liegen sehen. Also ich bin dann so halb ohnmächtig aufgewacht. Was dazwischen passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass mein BH da oben in so einer Palme klebte. Das war so, also es war nicht der BH, den ich anhatte, der war von meinen Klamotten. Und dann war es aber bei mir so, dass ich in dieser Zeit, wo ich weg war in irgendeiner Weise, bin ich durch so einen Tunnel gezogen worden. Ich war in sehr tiefem Frieden, es war alles sehr ruhig und es war gleißendes Licht, es war ganz hell. Und da bin ich ganz schnell durchgezogen worden, das ist einfach so passiert. Und ich war auch gar nicht erschrocken, weil ich diese Erfahrung schon kannte, weil ich das als Kind auch erlebt habe. Und dann waren tatsächlich da so liebende, undefinierbare Lichtwesen. So wie so Schleier, die mich da so empfangen oder keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, wie ich es in Worte fassen soll, aber es war so ganz hell, ganz sanft, ganz friedlich und wunderschön, also tiefer, tiefer Frieden, Stille. Und ich bin dann einfach wieder zu mir gekommen.
Das heißt, das Wasser ist dann relativ schnell zurückgegangen.
Genau im richtigen Augenblick zurückgegangen. Es war unfassbar. Also es war alles wie ein Wunder. Wie ein Wunder. Ich kann es heute auch noch nicht verstehen, was da genau passiert ist.
Und das Ganze, die ganzen anderen Menschen, die da waren, haben die auch überlebt? Oder?
Also in dem Ort gab es nur so zwei Tote, sagte man, die da rausgestellt wurden. Wir haben natürlich auch nicht so mitbekommen. Damals war ja noch nicht so viel mit Internet und Handy und da sowieso nicht in der Gegend. Es kamen dann sehr liebe Inder, die haben uns, der eine hat sogar irgendwie so eine kleine Geldbörse von Francis irgendwo gefunden und hat die ihm gebracht. Die waren so lieb, also es war alles so völlig surreal. Und keiner wusste, was los war. Wir sind dann mit diesen Indern, die uns da gefunden haben und so, die haben auch Francis irgendwie ein Kleidungsstück gegeben. Ich hatte zum Glück ein rotes Kleid an, weil neben den Kontaktlinsen habe ich mir noch schnell das rote Kleid anziehen können. Das war vom Vorabend noch da. Also das trug ich am Leib. Wir sind dann in so eine hintere Hotelanlage geflüchtet und hatten uns da mit mehreren Leuten, da kamen dann mehrere dazu, Inder und auch wenige Westler, die da waren. Da waren ja wenig Leute und wir haben uns dann auf so ein Dach angesammelt und wussten ja jetzt nicht, was das überhaupt ist. Das Ganze.
Hattet ihr Angst, dass noch mehr Wellen kommen? Oder hattet ihr die Bestrebung irgendwie höher, euch zu positionieren?
Ja, wegen den Wellen. Ja, und dann haben wir auch darüber diskutiert, sollen wir jetzt da übers Land irgendwie flüchten und dann sind da wahrscheinlich hysterische Massen und wir sind in Indien, da wird sowieso auf kein Leben Rücksicht genommen. Und oder sollen wir jetzt hier bleiben und so. Und Francis wollte irgendwie was anderes als ich. Aber es war dann so, dass wir irgendwann später einen Mann mit einem Handy trafen und dann konnten wir telefonieren und dann konnten wir tatsächlich in Tiruvannamalai anrufen. Und wir hatten da einen Freund, der hatte ein Taxiunternehmen in da und der hat uns dann da abgeholt und rausgeholt. So war das. Wir haben nicht so viel mitbekommen, weil da waren relativ wenig Leute. Es war halt ganz viel zertrümmert. Aber die Welle war da auch nicht so weit reingegangen, ja. Und ich war danach aber wie neu geboren. Also ich hatte super zittrige Beine natürlich. Und da ist dann noch viel passiert mit mir auch in der Zeit, weil ich erstaunlicherweise dann sehr krank kurz wurde, mit so einer Art Nierenkolik, wahrscheinlich wegen dem Schock. Und da bin ich fast dran abgekratzt, weil ich da alleine auch im Ashram war. Und ja, und dann bin ich auch noch im Ashram überfallen worden. Und so solche Sachen waren mir vorher noch nie in meinem Leben passiert. Es ist alles in der Woche danach passiert. Also ich war so wohl nah dran an diesem Scheideweg, an dieser Todes, jetzt vielleicht zu gehen oder nicht zu gehen. Aber ich hatte mich ja entschieden zu bleiben. Da war ja, wir schaffen das. Und dann war diese Lichterfahrung. Und bei mir war es so, dass obwohl dann anscheinend als Nachvibrieren diese Ereignisse, die ich eben erwähnt habe, passierten, ich auch in so ganz viel Licht und Frieden natürlich war, weil es war vollkommen klar, was da ist für mich dann, wenn du stirbst. Und auch, dass da Frieden und Liebe ist und dass alles Frieden und Liebe ist, wenn du da durchtauchst. Am Ende des Tunnels ist das immer. Ist das immer. Und das war einfach ein Riesengeschenk. Und auf der anderen Seite war ich auch nicht wie von dieser Welt, weil ich spürte auch diese ganzen sterbenden Menschen, das riesige kollektive Feld, all das war für mich total wahrnehmbar und ich habe dann ganz viel, ja, eigentlich so Heil- und Transformationsarbeit gemacht und damit. Also ich war da völlig in diesem Feld drin, obwohl ich gleichzeitig, weil ich immer da so im Ashram, in kleinen Ashrams war, ganz abgeschnitten war von den Medien. Oder wenn ich mal irgendwo vorbeikam, wo ein Fernseher lief, ich habe da gar nicht hingeguckt. Ich wollte das gar nicht. Also ich hatte da nicht so die Ahnung, was da wirklich so richtig passiert war, sondern war voll in dieser Blase, diesen ganzen gestorbenen Seelen und ja, mit diesem Schock einfach umzugehen und da auch Licht und Liebe reinzuschicken. Also das war dann da so ein Schwerpunkt in der ersten Zeit für mich, weil ich ja gleichzeitig auch dieses Licht und diese Liebe so stark erfuhr. Also insofern war das für mich total wundervolle Erfahrung und ich habe auch danach überhaupt nicht Angst vor mir gehabt oder ich war nicht traumatisiert. Es war auch so, irgendwie hat das auch was Sanftes, als diese riesigen Wellen auf einen zukamen.
Ja, du hast jetzt auch in der Vergangenheit gesprochen, zwar jetzt auch aus deiner Geschichte. Wie ist es jetzt? Ist jetzt Licht und Frieden was Präsentes für dich, was immer als Hintergrund zum Beispiel da ist?
Ja, also absolut. Absolut ist es der Grundton des Seins, wie ich ja auch schon beschrieben habe, dass ich da raus ja einfach bin. Das ist alles strömt aus diesem Urgrund. in diesem Einheitsfeld von Licht und Liebe zu sein. Das ist schon sehr, sehr, sehr gegenwärtig in meinem Sein. Ja.
Und wenn du von Licht sprichst, ist das dann eine optische Empfindung oder ist es, wie ist es konkret? Ist es einfach ein Gefühl oder eine Energie, die du spürst? Es kommt mir mehr vor wie was Optisches.
Ja, und zwar ist es so sehr allumfassend. Deswegen hatte ich wohl auch, also wie gesagt, ich hatte mich jetzt so für Erleuchtung oder Erwachen nicht so interessiert oder ich hätte das jetzt für mich nicht formuliert, weil ich fand mich irgendwie so unperfekt und dachte, das ist nur was für ganz erhabene Menschen, die völlig nur in Shanti-Shanti sind. Und unerreichbar erschien mir das. Ich war immer eher auf Heilung. Ich muss da irgendwie was in mir heilen und ich möchte ganz werden und heil und ich möchte in dieses Licht. Es war ein totaler Sog in dieses Licht und das Licht ist einfach für mich ja so süße Glückseligkeit, Liebe, Licht und Liebe. Es geht für mich immer Hand in Hand. Licht und Liebe geht immer Hand in Hand. Und es ist ein und dasselbe. Und es ist eben nicht so visuell, aber ich spüre das ja energetisch ganz stark. Also hier spüre ich das so stark, je nachdem auch, es changiert natürlich auch, aber es ist manchmal auch wirklich so wie ein Feuer, wie ein Brennen oder wie also so ein süßes Feuer, was fast wie Pfeffer wird und also wie süßer Pfeffer und so brennt und sich dann ausströmt und verbreitet und der ganze Körper ist, alles ist mit einbezogen, jede Zelle. Also hier ist es für mich oft am stärksten zu spüren, aber auch manchmal hier, dann ist hier dieses Brennen und Kribbeln und das ist schon Licht, also es passieren auch diese Lichterfahrungen natürlich dann, dass dann gleißendes Licht kommt und so weiter.
Wenn du hiervon sprichst, ist dann irgendwie das spirituelle Herz gemeint oder was manche so bezeichnen?
Ja, also für mich schon ganz konkret einfach so erfahrbar. Ich habe das mich natürlich dann, als es bei mir immer so stark war, auch mal damit beschäftigt. Also es ist Herzchakra, das Anahata Chakra. Also aus meiner Erfahrung ist es so, wenn wir jetzt hier schon einen physischen Körper haben, wo ja auch Empfindungen sind, ich kann ja hier einen Schmerz fühlen, wenn ich mich reingreife oder wenn ich mich jetzt total auf diesen Finger konzentriere, dann kann ich diese Zellen so zum Vibrieren bringen, dass ich hier Ekstase, Glückseligkeit fühle und nur in den Finger bin, ja. Also so kannst du ja in deinem ganzen Körper sein, mit deinem Bewusstsein. Und da ist es aber so, wenn wir jetzt mal wirklich den physischen Körper haben, der mit verschiedenen feinstofflichen Körpern verbunden ist, auch mit den Chakren, die ich auch, wenn ich in eine bestimmte Trance-Energie gehe, wahrnehme, also bei Menschen als auch bei mir, da ist es so, dass hier schon ein sehr starker Zugang ist zu Atman, zu deinem strahlenden Selbst, zu dem Unendlichen, ja, was eins ist mit dem absoluten Licht. Also das erfahre ich immer wieder so, dass es sich schon auch sehr stark hier drauf konzentriert, aber dann auch hier und in anderen Bereichen also komplett geöffnet sein kann. Aber ich finde das einen wundervollen Mittler im physischen Körper, ja. Weil die oberen Zentren sind eher mit unserem spirituellen Sein, mit Brahman, also dem allumfassenden Licht verbunden und das Herzchakra ist der Mittler für mich zwischen dem himmlischen und dem irdischen, das dann wirklich in die 3D, in die relative Ebene zu bringen und hier in den unteren Chakren manifestierst du dann auch, also bringst es dann auch wirklich, dass du in die Umsetzungskraft kommst, in die Power, dass die Dinge getan werden, dass Projekte entstehen, das geschieht alles hier eher. Und da ist das Herzchakra dieser wundervolle Mittler. Und ich finde es auch interessant, was ich beobachtet habe, weil ich ja in so vielen Kulturen war und auch als Künstlerin natürlich immer mich Kunst interessiert, dass du in fast allen Kulturen kennst du ja auch diese Abbildungen, also Christus mit der Flamme im Herzen, das ist ja auch immer das verletzte Herz, das ist ja auch sehr interessant, ja, the wounded healer. Und Krishna, Shiva, auch manchmal gibt's Buddha-Abbildungen, der Buddhismus ist ja extrem vielfältig auch, mit der Flamme im Herzen und so. Also es geht durch alle Kulturen durch. Und Ramana hat ja auch gesagt, zum einen hat er gesagt, heart is the way. Also neben all der Self-Inquiry und dem Jnana-Yoga ist doch ganz klar zentral, heart is the way. Und ich bin darauf gestoßen, zufällig, das fand ich sehr interessant, das spirituelle Herz als hier, auf dieser Seite, das hat er einmal so beschrieben, dass es hier ist. Und das ist für mich auch interessant, weil ich in den Einzelsitzungen mit Menschen, wenn ich jetzt ein Reading gebe, wo wir also quasi Ursachenforschung machen, wenn jemand mit irgendwelchen Thematiken kommt, die er in sich transformieren möchte oder wissen will, wo er jetzt gerade steht oder... Es ist sehr umfangreich, wenn es um spirituelles Wachstum geht. Dann gebe ich ein Reading und gucke mir den ganzen Energiekörper an. Alle Bereiche, also die Chakren, die verschiedenen Lichtkörper, den Mentalkörper und sehe, was da so einfach an Informationen gespeichert ist, weil jeder Mensch ist wie ein holographisches Lichtkunstwerk. Da sind Informationen gespeichert über Bewusstsein. Und da fand ich das so interessant jetzt in den ganzen 15 Jahren, wo ich das praktiziere, dass du hier auch, da sehe ich auch, ob jemand eine Erleuchtungserfahrung hatte. Waren aber jetzt nur zwei, die mir da unter die Hände zufällig gekommen sind, die mir das auch bestätigt haben, die haben mir das gar nicht vorher erzählt. Und ich sehe aber auch die Verletzungen oder Glaubenssätze des inneren Kindes, wie du dich in deinem Selbst jetzt so wahrnimmst, wenn die Menschen da auf der relativen Ebene sind, ja. Also keine Ahnung, Mangelprogramme oder, und das ist das Wichtigste, ich liebe mich, ich bin in Frieden mit mir. Das ist dann schon wunderschön. Da möchte man die Menschen ja dann auch schnell an ihre Quelle wieder führen, dass diese alten Konditionierungen abfallen, die jetzt im einfach gesetzt wurden im Lebensweg und die dann zu eigenen Glaubenssätzen waren, was ja eine reine Illusion ist. Und aber diese ganzen feinen Bewusstseinsfelder und Informationen sind da zum Beispiel ablesbar. Also der ganze Brustkorb, das spielt eine sehr große Rolle. Abgesehen davon, dass ja hier die Thymusdrüse ist, unser ganzes Immunsystem darüber läuft. Also ich könnte da jetzt über Herzchakra, ich habe gerade letztes Wochenende da ein Retreat dazu gegeben, Erwachen des Herzens, könnte ich natürlich jetzt hier wahrscheinlich 4 Stunden sprechen.
Ja, aber es war schon sehr erklärend für mich auch und gut. Auch interessieren würde mich das Kronenchakra, was du darüber sagen kannst, weil ich meditiere seit einiger Zeit aufs Kronenchakra und finde das ohne irgendein Wissen von den Chakras zu haben, sehr angenehm. Und da heißt es irgendwie auch, dass dadurch auch alle anderen Chakren aktiviert werden. Also was kannst du zum Kronenchakra sagen?
Ja, es ist übrigens so, um das noch kurz zu erwähnen, dass besonders übers Herzchakra, dass das sehr stark mit allen anderen Chakren in Verbindung ist und die mit aktiviert. Das ist beim Herzchakra sehr stark. Mhm. Ja, mit dem Kronenchakra, das ist sehr interessant. Da möchte ich dir gerne was dazu sagen und vorher jetzt mal als Hintergrund, weil bei mir ist es vielleicht ähnlich wie bei dir, dass ich diese Wahrnehmungsebenen mit den Chakren, die haben sich bei mir nicht über Lehrer, nicht über Bücher erschlossen, sondern einfach über mystische Erfahrungsebenen, ja. Und sehr, sehr viel später bin ich dann dort an irgendwelche Quellen rangekommen, eigentlich erst so richtig, als ich nach Indien kam, weil zu der Zeit damals, als das in mir irgendwie präsent wurde, gab es da noch wenig Bücher drüber, auch über Kundalini und so weiter. Das hat auch seine Gründe, warum das so war und ist auch sicherlich gut so. Jedenfalls gab es bei mir eine ganz, ganz große Erfahrung, die erzähle ich dann, wenn du möchtest, nach der Frage, die ich dir jetzt mit dem Kronchakra noch beantworten möchte, wo sich in einer Selbstheilung, weil ich sehr, sehr stark jahrelang unter Rückenschmerzen litt, die Chakren einfach offenbarten. Ja, und seitdem waren sie für mich präsent und wahrnehmbar, auch bei den anderen Menschen. Aber wie gesagt, zum Glück meistens nur, wenn ich wirklich in eine Trance gehe. Also ich kann es abschalten oder anschalten, so zack. So, ja, weil ich möchte jetzt hier nicht rumlaufen und jedem in seine Aura und in seine Chakren, also das fände ich indiskret und aufdringlich und es würde mich sicherlich auch überanstrengen. Und mit dem Kronenchakra, das Sahasrara-Chakra, ist, ja, es ist schon komplexer, es ist ja nicht jetzt nur hier, sondern es gibt da noch höhere Chakren, man spricht ja auch vom 12er-Chakrensystem, ja, wo du also, und das kann sein, dass du aber dein Kronenchakra wie das ganze 12er-Chakrensystem fühlst, weil ganz oben bist du wirklich im Einheitsfeld. Da schwingst du wirklich komplett im Einheitsfeld und da ist total stiller Raum, wenn du wirklich im 12. Chakra bist. Aber hier im Kronenchakra, da ist es tatsächlich so, dass da ja, erstmal sehr stark unsere Antennen zu der feinstofflichen Welt sind, also zu der Welt jenseits der Erscheinungsebenen, die aber auch Astralwelten sein können, die auch auf einer relativen Ebene übrigens sind. Das ist nicht unbedingt nur Einheitsbewusstsein, alles was feinstofflich ist. Das ist eine relative Ebene, die Astralwelt. Aber da ist unser Zugang dazu und auch zum, ja, das weißt du ja selbst, universellen Licht, zum göttlichen Bewusstsein und sehr stark zu dem, wo du zutiefst eigentlich im universellen Licht verankert bist. Also, und das kennt deine Seele ja. Und deswegen ist es dir so angenehm, weil ich nehme an, dass bei dir Erwachen ja, ist ja bei dir ein ganz großes Thema und deswegen ist es so unglaublich angenehm, hier wirklich reinzugehen und auch im Grunde sehr gezielt, wenn man jetzt wirklich sich mit Erwachen beschäftigt oder was, also da sich noch mehr hineinbewegen möchte. Es kann ja auch einfach Freude machen, sich damit zu beschäftigen, ohne jetzt großes Wollen oder Wünschen, im Kronenchakra zu meditieren. Und es ist so, dass deine Seele, dadurch, dass du das tust, ganz, ganz viel spirituelle Nahrung erhält. Das ist dieses tief Befriedigende, weil du da komplett an deiner Essenz dran bist. Das bist du zwar hier auch, ja, aber hier spielen noch andere Ebenen mit, noch viel mehr Ebenen im Relativen. Nämlich, wie gesagt, die Brücke vom Himmlischen ins Physische, in die Materie. Auch können da Programmierungen drüber sitzen, Konditionierungen, die sind als feine Lichtgitter wahrzunehmen, die dann, wenn du zum Beispiel eine tiefe Erwachenserfahrung hast, die brechen weg, so. Ja, deswegen kriegst du auch ungefiltert alles rein. Aber hier oben sind diese Programmierungen nicht, da schwingst du vollkommen frei und kannst eigentlich am meisten die Sehnsucht deiner Seele, nämlich ins grenzenlose Bewusstsein damit zu verschmelzen, mit Licht und Liebe zu verschmelzen, das ist ja der Urgrund, aus dem du kommst. Das ist ja der Ruf deiner Seele, dass du dich da immer dran erinnerst. Das ist ja das, warum wir, also der normale Mensch will einfach Glück, der will Glück erfahren über einen Orgasmus oder was ja auch wundervoll ist, ist ja eine unglaubliche Lichtverschmelzung oder durch ein schönes Essen, keine Ahnung, der keine Ahnung, wir wissen es alles, wie im Außen also Glück gesucht wird, aber das ist eigentlich immer die Sehnsucht nach Erleuchtung, die dahinter steht. Und die wird im feinstofflichen Körper, hier auf der Ebene, dann noch gekoppelt mit der Herzensebene, vermutlich, wenn es ein wirklich offenes Kronchakra ist, was nicht traumatisiert ist, wird es am meisten befriedigt. Und das ist so wundervoll. Und ich kenne es auch zum Beispiel, wenn ich mit dem, ich bin irgendwo am Arunachala mal an einem Tempel, an einem ganz kleinen Tempel von Dakshinamurti, dem Lehrer der Stille, vorbeigegangen und da kam ein Om raus, ja, also Om. Ein wundervolles, und es war so ruhig und wundervoll. Und in dem Moment habe ich hier so ein Brennen bekommen, da ist mein Kronchakra aufgesprungen. Und dann konnte ich diese CD zum Glück auch erwerben und habe dann habe mich dem hingegeben und habe immer, also fast immer dieses Brennen und hier diesen Frieden, diese Stille erlebt. Und viel später habe ich dann mal in einem Buch gelesen, dass dem Kronchakra tatsächlich Aum zugewiesen ist als Mantralaut, der das aktiviert. Und Aum ist der Urton aller Töne, wie das weiß-weiße Licht, das Urlicht aller Farben ist. Also da ist das, alles ist in diesem einen. Deswegen ist es ganz klar, dass es der Urgrund der Schöpfung ist. Und das Schönste ist, was da passiert, wenn man auch Aum chantet oder mit Aum meditiert, ist, dass sich wirklich die Ebenen jenseits von Zeit und Raum wirklich öffnen können. Und es liegt an vielen Gründen, nämlich auch daran, dass das Aum ja in so vielen Mantren seit Jahrtausenden benutzt wird. Und da ist ja auch sehr viel in der Bhagavad Gita darüber angesprochen, weil da auch ein riesiges kollektives Feld dranhängt, ja, was ausgerichtet ist von Millionen, Milliarden Meditierenden seit Jahrtausenden auf das eine Licht, aber darauf, das Absolute zu erfahren und erfahrbar zu machen und es runterzuholen hier in unser Sein, auch wenn du so willst, in unseren physischen Körper, in unsere Lichtkörper. Und das ist einfach ganz, ganz stark, wenn du da feinspürig bist. Also ich kann das sehr empfehlen. Was machst du da für eine Meditation?
Naja, gegeben ist die von Shiv Kopananda. Swami Shiv Kopananda. Aber ich fühle mich da so den Kräften des Himalayas. Also es sind Yogis aus dem Himalaya, die diese Meditation wo ihnen gegeben haben. Und ja, ich erlebe es ja einfach als sehr schön und öffnend und befreiend und aber gleichzeitig als Hingabe an eine höhere Kraft. Also ja. Diese höhere Kraft ist alles, aber hat vielleicht verschiedene Vibrationen bezogen auf verschiedene Menschen, durch die sie durchgeflossen ist. Ne? Also wie zum Beispiel diese Yoga-Richtung oder Lehrer-Richtung. Mhm. Also mir ist auch gleichzeitig bewusst, das ist alles, das ist die universelle Kraft. Nur die hat verschiedene Schwingungen vielleicht oder äußere Bilder oder ja, aber die hängt nicht jetzt an irgendwelchen Individuen.
Ja. Ja, schön.
Du hast die Sehnsucht nach Erwachen erwähnt. Da interessiert mich, also es gibt Lehrer, die sagen, die muss im Grunde da sein, da muss ein Drang zu da sein. Und andere sagen wieder, das kann auch ein Hindernis werden. Weil man ist auf ein Ziel gerichtet und sieht nur dieses Ziel und sieht nicht das, was da ist. Also siehst du auch diese beiden Aspekte oder
Ja, ich finde, da kann man kein festes Konzept draus machen. Also bei mir ist so bei meinem ganzen Weg, dass ich sehr stark, habe ich das Gefühl, mich jenseits von Konzepten bewegt habe. Es ging immer um die Erfahrungsräume, um die unmittelbare Erfahrung und über das, wo dann der Lichtkörper oder die Energie mich hingezogen hat, sind diese Erfahrungsräume einfach entstanden, haben sich kreiert. Und deswegen, ich erlebe auch was anderes, dass es Menschen gibt, sehr viele, die so auf dem spirituellen Weg sind. Die sind jetzt nicht unbedingt alle in der Satsang-Szene. Manche sind ja auch auf dem Weg der Heilung und Transformation sehr. Und die formulieren das aber auch gar nicht so genau für sich. So wie es ja bei mir, wie gesagt, auch war. Ich habe nur diese Sehnsucht nach dem Licht gehabt. Ja, ich kann das später auch nochmal vielleicht kurz genauer erläutern, wie das dann war. Aber wenn die sich so gar nicht ausrichten, kann auch irgendwie schade sein, weil, also bei den Menschen, die ich jedenfalls erlebe, die jetzt so zu mir kommen, die sich sehr klar daran ausrichten, wenn es nicht zu eng gespannt ist, also wenn die Sehnsucht da ist, dann ist das was ganz, ganz Wundervolles und Gutes, weil die folgen dem Ruf ihrer Seele. Ich finde das sehr gut. Wenn aber diese Sehnsucht zu Verkrampfung führt, ist es natürlich nicht gut, weil die Saite soll nicht zu straff und nicht zu locker gespannt werden. Und dann bist du ja auch nicht mehr in der Hingabe, dass Dinge einfach geschehen können. Dann verengst du dich irgendwie und dann kannst, keine Ahnung, ich kann nicht beurteilen, was da passiert. Es ist ja sehr, sehr individuell auch immer, diese ganzen Geschichten, weil man muss ja immer gucken, und so gehe ich halt mit den Menschen um, die zu mir kommen, wer ist denn jemand und woher kommt der? Was hat denn die Seele für eine Geschichte? Ja. Und es hat auch sehr viel damit zu tun, dass lange in der Neo-Advaita-Szene gesagt wurde, es gibt nichts zu tun, sei einfach nur da. Es ist egal, ob du in der Kneipe sitzt und Fußball glotzt und säufst die ganze Zeit. Erwachen kann jederzeit kommen. Und das stimmt natürlich auch. Aber was da nie erwähnt wurde, was mir dann gefehlt hat, war, dass wenig darüber gesprochen wurde. Oder vielleicht auch kein Bewusstsein dafür da war, dass wir viele Inkarnationen schon hinter uns haben. Und da haben sich viele auch vorbereitet. Viele Menschen waren natürlich in einem, und deswegen sind sie dann so starke spirituelle Sucher und wollen da auch wieder hin, in einem spirituellen Kontext, im Kloster oder im Tibet oder als in indogenen Völkern mit schamanistischen Aspekten und so, da waren die inkarniert in ihren ganzen Riten, haben da viel erlebt auf ihren spirituellen Wegen. Und wenn sich da jemand schon viele, viele Leben zutiefst in Meditation und so weiter vorbereitet hat oder durch schamanistische Lebensweisen, wie auch immer, da gibt es ja Hunderte von Wegen in den verschiedenen Kulturen, dann kann es sein, dass der in der Kneipe sitzt mit einem Glas Bier und es geschieht Erwachen. Ja, also das wird ja nicht einbezogen und deswegen ist dieses Reading am Anfang schon sehr schön, weil ich ganz spezifisch anschauen kann und dann gemeinsam spiegelt es einen Co-Creation-Prozess zwischen den Menschen und mir, auch eine sehr starke Verschmelzung, was jemand mitbringt, wo sind denn die Potenziale, was für Qualitäten sind da und darauf kannst du auch eine Meditation dann auch ausrichten und einen Weg und das finde ich, das ist sehr, sehr liebevoll. Das ist sehr liebevoll. Und dadurch, dass ich da sehe, wie hoch individuell diese Menschen sind, das ist so kostbar. Das ist, ich liebe es einfach auch so. Ich habe da auch so viel Ehrfurcht davor. Oder ich weiß nicht, wie da das richtige Wort ist. Oder Respekt, dieses Faszinosum des Lebens. Wenn du dann siehst, wie unglaublich individuell die Menschen sind, dann kannst du nicht sagen, geh den spirituellen Weg oder den oder folge dem oder dem Konzept. Das ist, muss an jedem ausgerichtet sein. Deswegen gibt es da kein festes Rezept. Außer natürlich ausprobieren und fühlen, aber dann auch mal kontinuierlich, wirklich kontinuierlich an einer Sache auch dranbleiben.
Wenn du so über Inkarnation sprichst, also da ist auch die Offenheit und ich verstehe, was du sagst und das auch ja bei mir, aber andererseits ist da auch die Frage, was ist denn überhaupt da, was ich wieder inkarnieren könnte? Also ist es nicht so, da ist ja nichts Begrenztes. Da ist ja nur unbegrenztes Sein, Leben, was passiert. Also bei Inkarnation finde ich das Bild von Osho irgendwie sehr schön, wie ich es in Erinnerung habe, wie er es beschrieben hat, nämlich, dass da nicht irgendwas ist, was in einem Körper war und dann in einem anderen Körper, sondern dass einfach nur jetzt Bewusstsein da ist und das quasi aus einem Pool von Erinnerungen kann sein, dass man da was mit reingeschwappt ist, aber das ist nicht etwas, was in einem Leben war und im anderen Leben war. Also da ist nichts Durchgehendes. Da sind vielleicht Erinnerungen an frühere Leben, aber die kommen einfach zu einem. Das heißt aber nicht, ich war in diesem Leben. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst.
Ich verstehe,
und ich weiß auch nicht, wie du es siehst, aber es interessiert mich natürlich.
Ich verstehe, was du sagst. Also es ist Atman da, das Selbst, was dann komplett aus dem Urgrund, also aus Brahman, aus dem All-Einen, also kommt. Also wenn du nicht inkarniert bist, nicht verkörpert bist, eins ist mit Brahman in diesem ganzen unendlichen Licht des absoluten Bewusstseins. Und dennoch scheint etwas mitzuschwingen. Vielleicht könnte man das Jiva nennen. Das ist so ein, dass da doch Erfahrungen sind, individuelle Erfahrungen, die da als Informationen, und zwar nur, wenn es ganz starke, spezielle Erfahrungen waren, natürlich nicht komplett alle Erfahrungen, aber die da schon mit dem Atman sich inkarniert in diesen Körper. Und da ist es Jiva, weil ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch durch diesen Dimensionswechsel so, also jedenfalls erfahre ich so, dass dadurch, dass Menschen, die ja inkarniert sind, auf einer relativen Ebene sind, das ist ja eine ganz andere Ebene als die absolute, auch wenn beide miteinander verwoben sind und parallel laufen, ja, dass dadurch diese spezifischen Neigungen, wie sie im Sanskrit zum Beispiel genannt werden, Vasanas, dass die da als Information dann in irgendeiner Weise sich wieder, ich nenne das Ausvibrieren oder Wirken. Also, ja, vielleicht passiert, das wissen wir nicht, weil wir können das nicht wissen. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich bemerke, und die Menschen, vor allem, wenn eine Rückführung einfach geschieht mit Menschen, die geschieht ja eher, wenn sie mit mir passieren, also durch Berührung, durch die hohe Schwingung, durch die Energien, dann nehmen die auch, also wir nehmen dann auch gleichzeitig Bilder und Geschehnisse wahr, die zum Beispiel jetzt mit einem Trauma zu tun hatten, ja. Also die sie auch in dem Moment wahrnehmen, weil die dann auch rauskommen an die Oberfläche, in die äußeren Schichten der Aura und dadurch, weil wir gerade auch in einem erhöhten, liebevollen Bewusstseinsfeld schwingen und da gemeinsam drauf gucken, sich zeigen und offenbaren. Wir nehmen das gleichzeitig wahr. Und der Mensch kennt es dann manchmal auch schon aus Träumen und sagt mir, wow, was du da wahrnimmst, das hat mich jetzt schon in 5 Träumen begleitet. Und dann können wir das auch erlösen. Also es sind anscheinend tatsächlich da Dinge gespeichert. Also ich erlebe das immer wieder und zwar auch zusammen mit den anderen. Dadurch hast du ja 2 Leute, die drauf schauen.
Und wirkt das in jedem Fall dann befreiend?
Ja, absolut. Also ich kann jetzt mal so ein ganz simples Beispiel, es ist sogar ganz interessant, weil das ein 16-jähriges Mädchen war, nennen. Ich finde, das ist ganz gut zu illustrieren, weil es ja jetzt nicht um hochverfeinerte spirituelle Prozesse geht, die auch große Befragung erfahren können und eine Rolle spielen, große Öffnungen erfahren können. Also es ist sehr, sehr schön. Aber dieses Mädchen wurde von ihrer Mutter zu mir gebracht, weil die halt nicht, die hatte Einschlafstörungen, ganz starke. Und sie hat mir dann auch so geschildert, wir sind dann immer tiefer und tiefer reingegangen, dass sie da das Gefühl hat, darf nicht einschlafen, weil sie sonst stirbt. Ja. Und wir haben dann, also ich habe dann ein Reading gemacht und konnte, ich gucke mir da natürlich alles an, also ganz, ganz umfassend, weil ich will ja an die tiefste Wurzel kommen und nicht an irgendwelche Symptomatiken oder Nebensymptomatiken vor allem, weil vieles ja auch polykausal ist. Es gibt ja auch manchmal Traumatisierung dann aus der Kindheit oder Krankenhausaufenthalte, was weiß ich ja. Und ich habe das dann auch als Information, hat sich das dann gelöst aus einem Chakra, was hier im Atembereich war, also hier so hier oben, hier gibt es nochmal kleinere Nebenchakren vom Herzchakra, wo dieses Ersticken war und so. Und dann habe ich halt ganz deutlich wahrgenommen, als ich sie da angefasst habe, hat sich diese Information aufgrund der hohen Schwingung, weil sich dann alles schneller dreht, dann schleudert sich das quasi raus, ja. Auch wenn du an einen Kraftort gehst oder ein Heilfeld, Arunachala zum Beispiel ist sowas, da hat sich das in die äußeren Schichten geschleudert, ich habe es wahrgenommen und da ist sie halt in einem Schiff, als sie geschlafen, also in der frühen Inkarnation, als sie schlief, untergegangen und ertrunken. Und deswegen hat sie wahnsinnige Angst einzuschlafen. Okay, jedenfalls was passiert ist, dass ich ihr das natürlich formuliert habe. Sie hat gesagt, ja, sie kennt ähnliche Szenen aus Träumen. Und dann haben wir das ins Licht transzendiert, gemeinsam durch Heilarbeit. Also in mir kommt dann auch sowas Schamanistisches durch und so. Also da sind verschiedene Ebenen, die da durch mich durchkommen, wie auch immer. Spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Hauptsache, es geschieht Heilung. Und dann war sie hier, also hier hatte sie auch dazu noch so einen Stau und so einen energetischen, so einen Druck, also es war richtig schlimm. Ich konnte es kaum aushalten, als ich es angeschaut habe, weil es war wie kein Luft holen können. Und dann, das Ergebnis war, dass sie dann wunderbar schlafen konnte und alles weg war. Und nur darauf kommt es ja an. Und das war toll. Also, und das ist sehr, sehr viel so. Auch weil du Kronchakra angesprochen hast. Ich habe auch Leute, die meditieren und die kriegen dann immer ganz starke Kopfschmerzen oder die Kundalini geht bei denen hoch und alles Mögliche. Die kriegen Kopfschmerzen und die haben hier ein blockiertes, also das habe ich schon 2-mal gehabt, Kronchakra gehabt, wo eine Traumatisierung passiert ist. Einmal aus diesem Leben als Kind mit einer Sauglocke, ja, aus dem Mutterbauch. Also das habe ich gesehen und diese Person hat dann ihre Mutter auch gefragt. Und bei jemand anderem war es aus dem frühen Leben halt einen starken Schlag auf den Kopf und also eigentlich eine Enthauptung, ehrlich gesagt. total brutal, was man da ab und zu sieht. Aber für mich liegt da überhaupt kein Schwerpunkt drauf. Bei mir ist dieses, dass so Heilung geschieht in Einzelsitzung, ist quasi ein Nebeneffekt eine von transzendenten Wahrnehmungsebenen und bestimmten Energien, die sich einfach in meinem Leben so gestalten und herausfließen. Deswegen gebe ich jetzt auch momentan gar nicht so viele Einzelsitzungen. Ja, bevorzugt eher auch den Leuten, die in meiner Jahresgruppe sind und so. Weil das ist natürlich auch sehr intensiv und absorbierend, aber es ist auch sehr, sehr freudvoll und schön. Und die Menschen gehen auch erlöst und freudvoll raus. Also in diesem einen Aspekt, ja. Kommen dann vielleicht wegen was anderem wieder. Wie so eine Zwiebel, die sich schälen möchte. Oder wie ein wunderschönen Diamanten, den man findet und den man dann poliert und reinigt, dass der dann irgendwann so glasklar werden kann, dass das reine Bewusstsein auch ohne Verzerrung der Linse, wo Projektionen dann passieren, wodurch alte Konditionierung und Programmierung, Verzerrungen passieren, dass das Licht dann des reinen Bewusstseins ohne Verzerrung durchfließen kann. Das ist sehr, sehr schön. Es macht einfach Freude.
Ja, Traumaheilung ist ja irgendwie ein Thema in der spirituellen Szene oder unter spirituellen Menschen. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast. Es gibt ja auch einige Traumaheiler oder spirituelle Lehrer, die gleichzeitig auch Traumen heilen oder sogar darauf spezialisiert sind. Und da ist aber auch manchmal, auch bei den Leuten, die über ihre Traumen sprechen und die irgendwie gerne behandelt hätten oder gerne davon befreit werden wollen, ist aber manchmal auch die Meinung, das müsste zuerst passieren, um überhaupt erst in die Spiritualität richtig reingehen zu können. Also das hört sich dann so an, dass wirklich das Trauma dann so stark ist, dass es vielleicht wirklich so ist. Also ich weiß nicht, hast du da Erfahrung oder würdest du dem zustimmen?
Das hängt natürlich sehr von, wie alle Sachen im Leben, hochindividuell von dem Trauma ab und von der Persönlichkeit. Aber nein, also zum einen, ich finde, es geht alles immer nebeneinander und ineinander verwoben. Genauso wie die absolute Ebene und die relative Ebene ineinander verwoben sind. Das war für mich manchmal auch früher so in meiner eigenen Geschichte ein bisschen merkwürdig, so am Arunachala. Ich war ja da ganz wenig im Satsang. Ich war ja fast nur in der Höhle, teilweise 8 Stunden am Tag, weil da war es damals so, dass da überhaupt kein Interesse oder Bewusstsein für Heilung oder Traumata waren. Also bei vielen Satsang-Lehrern wie auch bei den spirituellen Suchern. Und ich bin jetzt sehr glücklich über diese Entwicklung. Ich habe ja auch erst seit kurzem mich da geöffnet, mal wieder so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken, auch dadurch, dass ich jetzt dich kennengelernt habe, mal zu schauen, was ihr da so macht, weil ich sonst sehr, sehr wenig lese, sehr wenig an Medien konsumiere, immer hier raus so schöpfe aus dem, was einfach ist. Also, aber ich habe mich da unglaublich gefreut darüber, dass das jetzt auch durch diese Arbeit dieser verschiedenen Lehrer und auch durch deine Arbeit und dass da jetzt eine Offenheit ist und das jetzt alles miteinander verwoben werden kann. Und ich will da auch mal ein Beispiel nennen. Es ist immer gut, wenn es einem Spaß und Freude macht und sich gut anfühlt. Ich würde da nur nach meinem Gefühl gehen, also einen spirituellen Weg zu gehen. Man ist ja davon angezogen, okay, then go, ist doch alles wundervoll. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass ich öfters mal Leute hatte, die jetzt sehr starke Traumatisierung im Herzchakra, also meistens ist es dann sehr stark im Herzchakra, die auch die unteren Chakren blockiert hatten, auch durch sexuellen Missbrauch vielleicht und verschiedene Ebenen, auch manchmal Sachen, die über die Ahnenfelder kamen. Und für die ist es natürlich sehr, sehr schwer, dann den spirituellen Weg zu gehen ohne Heilung. Ist teilweise auch schmerzhaft für die, weil das ist etwas, wo ich auch sehr aufmerksam hingeschaut habe, dass ich dann, wenn ich mal ganz selten beim Satsang war, gesehen habe, dass in dieser Zeit, jedenfalls damals, von ganz vielen Lehrern immer aus der absoluten Ebene gesprochen wurde, ja. Viele von denen waren auch selbst nicht in Partnerschaft, hatten keine Kinder und so weiter. Also die waren da und das ist jetzt ohne Wertung gemeint, aber die haben immer aus dieser absoluten Ebene zu den Menschen gesprochen, aber die waren wo ganz anders. Und es ist so, als ob denen das Wasser da vor die Nase gehalten wird, aber die dürsten und haben überhaupt keine Möglichkeit, da ranzukommen. Und es wird dann für die sehr schmerzhaft und sehr qualvoll. Und ich habe auch teilweise erlebt, natürlich, dass da sehr schmerzhafte, qualvolle Prozesse liefen. Vor allem, wenn der Satsang-Lehrer dann sagte, da gibt's nichts zu tun, sei einfach nur da. Und da ich nun immer wieder in dieser Phase am Arunachala war, habe ich dann 3-4 Jahre Leute beobachtet, die noch immer bei diesem Satsang-Lehrer saßen. Und du hast dich mit denen unterhalten und die waren, Entschuldigung, wenn ich das sage, die waren genauso an demselben qualvollen Punkt wie vor 4 Jahren. Im Gegenteil, manchmal sogar noch schlimmer. Weil die sich dann auch selbst Vorwürfe machen, was ist mit mir? Und dann sind die damit allein gelassen und so weiter und so weiter. Und natürlich ist es für die ganz, ganz gut, wichtig und wundervoll, Traumaheilung zu machen. Das muss halt jeder für sich fühlen und entscheiden. Und die können auch bestimmte Prozesse, weil da so ein Schutzmantel ist. Also bei den Burnout-Leuten war es vollkommen klar, warum die so erschöpft sind. Weil wenn du den Energiekörper von denen siehst, also da willst du nicht drinstecken, da bist du auch nur mega erschöpft. Wurzelchakra total zugekniffen, also in Todesangst, ja. Zum Beispiel nach einem sehr schwierigen Geburtsgeschehen, Mutter dann getrennt oder Unfall, die Mutter bei Geburt und so. Alles zu hier, ich will gar nicht da sein, ich will gar nicht auf der Erde sein. Dann sehr viel seelische Verletzung, teilweise auch Gewaltverletzung in Kindheit und Jugend gehabt, Alleinsein, Isolation, komplettes Alleinsein. Für diese Menschen ist ja eine stille Meditation nichts. Und wenn ihnen dann noch einer sagt, ja, da ist Glückseligkeit oder so. Das ist unglaublich schmerzhaft. Und dann kommen die natürlich erst recht in Mangelprogramme. Auf der anderen Seite sind sie bedürftig, fühlen sich angezogen von dem Licht und setzen sich da sehnsuchtsvoll hin, immer in der Hoffnung. Naja, und das ist so, wenn jemand mehrere Traumatisierungen hat, ist ein Energiemangel da und das ist dann so, das kennt ja jeder, wenn er mal einen Unfall hat oder kurz in Todesangst ist oder so, macht man ja so, ja, alles zu. Wir machen ja alle Schleusen dicht, um uns zu schützen. Und so ist bei dem der Energiekörper. Da kann diese natürliche Liebe, dieses Genährtsein von Mutter, Vater, Erde, also der ganze Prana-Fluss, der sowohl von unten natürlich kommt, über die terrestrischen Energien, aber auch aus dem Kosmos von allen Seiten, das kann dann, auch wenn manchmal sehr schwierige Ahnenfelder sind, die sehr eng, streng und zu sind, ich mache ganz, ganz viel Ahnenheilung, also da sehe ich das ständig, dann kann es nicht an die ran, ja? Also die sind völlig isoliert, das ist wie eine Wand zwischen dir und dem Rest der Welt, Isolation, Einsamkeit.
Und da kann ich auch bestätigen, also in fast jedem Interview spreche ich das an, also von spirituellen Lehrern, und die meisten sagen, ja, ich habe schon Leute weggeschickt zum Traumaheiler, Oder ja, oder sie haben selber die Fähigkeit dazu. Also da ist jetzt Bewusstsein auch bei denen. Also da ist, hat sich was geändert die letzten Jahre.
Das ist fantastisch. Und das, finde ich, ist auch wirklich Liebe. Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Gerade wenn du jetzt Lehrer bist, das ist natürlich auch Geschmackssache und Ansichtssache. Es gibt da die unterschiedlichsten Formen und Ausgestaltungen, wo Erleuchtung hingefallen ist, auf welche Persönlichkeit. Aber wenn es eine reine Kopferleuchtung ist, die nicht herzintegriert ist, und das gibt es des Öfteren mal, dann kann es schwierig werden. Dann können auch Missbrauchsebenen sich entfalten. Dann kann auch ein sehr starkes, großes, spirituelles Ego entstehen. Und wenn diese Liebe für den Schüler, wie auch immer, oder den Menschen, ich sage lieber Menschen, nicht, wenn das Fühlen nicht da ist, das Fühlen, was ist mit diesem Menschen, der jetzt diese Frage stellt, das liebende Fühlen, das liebende Bewusstsein da nicht ausgerichtet wird darauf, dann ja, ist das einfach auch Schaden.
Wobei das auch nicht immer in Worte ausgedrückt werden muss. Also ich kenne zum Beispiel Lehrer, da würde man sagen, das sind jetzt nicht Satsang-Lehrer, sondern Non-Dualitätssprecher, die eigentlich nur darüber sprechen, aber da ist so eine Ausstrahlung dabei und die reagieren auch auf verschiedene Menschen so unterschiedlich. Und da ist Gefühl, so eine Liebe, da schwingt da mit. Das ist auch komplett. Ne? Da kann auch alles passieren.
Absolut, ja. Ja, natürlich. Da ist ja dann alles da. Da ist ja dann alles da. Und da geschieht dann so viel Bewegung durch die hohe, feine Frequenz einfach, dass da ganz große Bewegungen und Befreiungen passieren können. Wir stecken da nie drin. Das kann einfach so. Also auch durch die Berührung, die Berührung zum einen auch die Berührung der Sehnsucht, die Menschen haben, also und dann aber auch durch diese komplette Öffnung und Hingabe in das Jetzt gegenüber dem Lehrer, da kann einfach Gnadenvolles geschehen. Das ist einfach ein Mysterium, was auch wirklich tatsächlich jenseits von Worten ist und was ich einfach nur als Gnade bezeichne. Und auch was meinen Weg anbetrifft, habe ich die ganz großen Bewegungen nur als reine Gnade gesehen. Das ist ja auch nicht durch ein Wollen oder Streben oder passiert, sondern es ist dann einfach durchs Leben geschehen, diese Bewegung. Und das ist einfach nur eine ganz, ganz wundervolle Gnade.
Du hast Ramana und Amma erwähnt. Sind das die spirituellen Lehrer, wo du am meisten Resonanz hast? Oder geht deine Resonanz einfach nur zu dem und das ist so, ja, also, oder waren die wirklich auch sehr, waren oder sind die auch noch sehr wichtig für dich?
Also da ist einfach unglaublich viel Liebe und Dankbarkeit von meiner Seite da. Ein absolutes Zuhause sein, sich eins fühlen. Und die waren, ja, ich bin mehr oder weniger zu denen geführt worden und die spielten beide, also sind schon meine inneren Meister. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, gewesen oder sind es, weil das ist ja sowieso alles jenseits von Zeit und Raum. Und es ist jetzt auch so, dass ich mich nicht mit den Lehren jetzt noch beschäftige. Aber ich bin an den Arunachala, ja, so einfach über mein Herz geführt worden. Aber das kam eigentlich über Ama. Die Bewegung war zuerst Ama. Und ich hatte da auch einfach ein großes Erlebnis, als ich ihr das erste Mal begegnet bin, weil sie damals noch in Bonn war und ich hatte hier irgendwie so ein komisches Knacken im Ohr. Und wenn ich so machte, knackte das immer und tat weh. Und ich stand kurz vor einer Reise und da hat ein spiritueller Freund von mir gesagt, komm, geh mal mit mir da zu Ama. Ich wusste gar nicht, was das ist und so weiter, was dort geschieht. Und ich war auch noch nicht mit größeren Menschenmassen zusammen. Das war eher etwas, wo ich eher Scheu vor hatte. Aber dann bin ich hingekommen und es war eine unglaublich wunderbare Stimmung. Damals war das ja so mit Decken noch, mit Happening auf dem Boden und so saß man da und meditierte. Und sie kam rein. Ich hatte überhaupt keine Erwartung, was hier geschieht. Und dann ist es einfach mit mir geschehen, dass mir Tränen aus den Augen strömten und ich so auf den Boden gefallen bin und überwältigt war von der Energie. Und dann habe ich später Darshan bekommen. Und was sehr faszinierend ist, weil auch meine Freunde und so konnten dieses Knacken hier hören, ja. Also so, dass ich dachte, ich muss jetzt zum Arzt oder vielleicht operiert werden. Dann bin ich zu ihr hingekommen, habe Darshan bekommen, dann hat sie mir hier in das Ohr reingesäuselt, in ihrer Sprache damals. Und mir ist total schwindlig geworden. Ich war absolut überwältigt. Ich hatte einen totalen Flash, ja. Also hier muss man echt sagen, alles wurde weiß. Und dann war es weg. Dann hatte ich hier meine Heilung. Also wirklich. Es war eine Spontanheilung, die durch Amala geschehen ist. Und es war ja ein ganz großes Glück in meinem Leben, ein ganz, ganz großes Geschenk, weil ich durch Ama ich bin ja dann nach Indien gekommen, deshalb, und von Ama dann weiter zu Ramana. Und ich würde sagen, dass das mir mein Leben gerettet hat. Es hört sich jetzt irgendwie dramatisch an, aber es war auch so. Amma hat mir, glaube ich, zweimal mein Leben gerettet. Weil in der Zeit, wo ich dann zu ihr kam, war mein Leben in Berlin als Künstlerin im großen Atelier, mit einer Beziehung, die sich aufgelöst hatte, eine lange Beziehung, die ich gehabt hatte, 13 Jahre. Das war alles total zersprengt. Ja, es hatte sich alles, und zwar auch sehr, sehr schnell, sehr schlagartig, sehr schockartig, hatte sich vieles und auf mehreren Ebenen, mein ganzes Lebensmodell, Freundeskreise, alles, was allerdings damals auch in Hamburg war, ich war zwischen Hamburg und Berlin, hatte sich aufgelöst und ich wusste einfach auch nicht mehr, wohin und was mit mir ist. Also ich stand wirklich unterm Schock und habe sehr viel geweint. Das ist natürlich so, wenn man sich von einem Liebespartner, mit dem man jetzt 15 Jahre zusammen war, trennt und der auch eine sehr starke Persönlichkeitsveränderung hatte. Also da krachte vor allem für mich mein spirituelles, meine spirituellen Konzepte brachen zusammen mit all dem. Das war ja das Schlimmste. Ja, also wie eine innere Implosion. Und in diesem Zustand kam ich dann zu Amma und da war ich dann in dem Ashram 2 Wochen erstmal. Und dann ist aber insgesamt aus dieser ganzen Bewegung sind dann 3 Jahre dann geworden. Also nicht bei Amma jetzt nur, sondern 3 Jahre abwechselnd immer Indien, Asien, Indien, Asien. Und ich habe da einfach sofort, als ich bei ihr war, so unglaubliche innere Bewegungen der Transformation, der Heilung, auch Lichterfahrungen gehabt, dass das ganz klar war, dass ich jetzt da es besser ist für mich, da in Indien zu sein. Vor allem, es war ja nichts mehr da in meinem Leben und Europa war nur noch Schutt und Asche. Und Es gab nichts, wohin ich konnte. Man sagt ja auch, dass der Arunachala die Heimat der Heimatlosen ist. Und ja.
Dann warst du also auch schon viel bei Ramana, also im Ashram von Ramana, beziehungsweise am Berg.
Ja, weil nachdem ich bei Amma war, das war schon also 2 Wochen später, dass ich zum Arunachala fuhr und mich das einfach angezogen hat. Ich habe irgendwie davon gehört, ich habe natürlich ein Bild von Ramana gesehen und war extrem angezogen. Also da ist mein Herz so aufgegangen und klar war es so, dass ich da hingefahren bin. Und da war es so eine hohe Liebesschwingung auch in dem Raum, also wo seine sterblichen Überreste sind. Also da war einfach, wie heißt es nochmal, Samadhi? Nee.
Doch, ja.
Genau. Da war es so. Und in dem Ashram war so eine hohe, feine Schwingung, dass man, ich kam da an und Tränen liefen nur raus und ich wollte nie wieder woanders hin. Also es war, als ob du im Himmel sitzt, tatsächlich. Weißt du, so feine, weiß-weiße Schleier, die sich in die Ebenen breiten und du sitzt da im absoluten Licht quasi. Obwohl ich dann noch total auf der relativen Ebene war, habe ich das so empfunden. Von den Energien. Und ich hatte damals, weil ich als Künstlerin sehr mein Werk innerlich verpflichtet war, nur 2 Wochen, ich war sehr diszipliniert und so weiter, Indien gebucht und sagte noch im Reisebüro, kann man denn eventuell auch früher zurück? Und naja, aus diesen 2 Wochen sind dann 3 Jahre geworden. Ich kam dann immer zurück, um mein Atelier aufzulösen oder da irgendwelche Sachen zu machen, die Kunst dann einzulagern und so. Es war auch ein sehr schmerzhafter Prozess, weil meine Kunst war ja mein Baby und ich habe mich dem total verpflichtet gefühlt und nun war es klar, dass ich das auch noch loslasse, aber es ging nicht mehr anders. Es ging nicht mehr anders. Ich musste auch das, was mir eigentlich noch das Wichtigste war, komplett loslassen. Und konnte dann, wo meine Kunst sich ja nur um Licht dreht und um die Transformation von der materiellen Ebene in die immaterielle Ebene, das ist einer der Hauptinhalte meiner Kunst, nämlich das Unsichtbare sichtbar zu machen. Ich habe so eine ganz eigene Lichtkunst entwickelt, mit Licht wirklich zu malen. Es rekrutiert sich aber tatsächlich aus der Malerei, sehr minimalistisch, auf riesigen Acrylglasscheiben. Und das war nun das Schöne, dass ich jetzt nur noch ganz mich diesem Lichtvollen widmen konnte und nicht mehr in der Materie weiter arbeiten musste. Und ich hatte da aber ganz wenig Geld, also ich habe halt dann so für 2-3 Euro im Ashram gelebt, so auf ein absolutes Minimum. Habe dann ab und zu so ein bisschen Einzelsitzungen gegeben auf Donation-Basis. Das hat sich dann auch rumgesprochen, so dass ich so von Hand in Mund leben konnte. Und das war sehr gnadenvoll, sehr, sehr gnadenvoll, dass mich der Ruf meiner Seele dahin geführt hat. Und deswegen finde ich immer wirklich aufs Herz und auf diesen Körper zu fühlen, also zu hören und diesen Sog, egal wie unvernünftig der vielleicht erscheinen mag, zu folgen, finde ich sehr, sehr gut. Also ich habe da nur die Erfahrung bei mir und auch bei vielen anderen Menschen, die ich kenne, dass das sehr gut ist und dass so Unerwartetes passiert, was meistens dann, das erkennt man nur hinterher, viel besser ist als alles, was du dir irgendwie ausgedacht hättest oder gewünscht hättest.
Ja, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage zu deinen konkreten Angeboten. Also über deine Arbeit ist ja jetzt schon sehr viel mit eingeflossen, hast du schon von gesprochen. Aber wie sehen konkret jetzt deine Angebote aus, die du hast für die Menschen?
Ja, also zum einen gebe ich Healing-Satsang. Und das ist ganz offen. Das gebe ich so ungefähr einmal im Monat in München oder auch hier im Soul House am Starnberger See. Und da gehe ich sehr stark in die Energien. Also ich habe ein sehr energetisches Weltbild und Empfindungsleben und ich habe einfach die seltenen Male, die ich im Satsang war, die ich zum Teil aber auch sehr geschätzt habe. Also es war auch bei guten Lehrern, habe ich dennoch bei anderen Lehrern, die mir vielleicht nicht so lagen, auch öfters erlebt, dass die Leute sehr, sehr stark in den Mind, also der Sucher geht sehr in den Mind, dadurch, dass halt sehr viel über Gespräch stattfindet, wie mir schien, wie ich es einfach erfahren habe. Deswegen gehe ich sehr über die Energien in Form von, dass ich mit Heilklängen, mit Musik sehr stark rangehe, dann mit Berührung, dann fließen aus dem Jetzt Worte von mir hinein und da passiert, weil wir gemeinsam, ich nenne es so ein Feld von Co-Creation, also über kleine, sehr leichtfüßige Meditation, die ich mache. Es ist eher lustvoll und leichtfüßig, relativ freudvoll. Entsteht so ein starkes Feld einfach über alle, über, ich nenne es so, das induktive Feld der Heilung. Und da gibt es zum Beispiel auch Augenblicke, wo man in einer Trance-Energie auf dem Boden liegt, nachdem sich dieses Feld aufgebaut hat und jeder geht dann auch durch poetische Worte begleitet, so durch einen eigenen Transformations- und Heilprozess, was jetzt gerade ansteht und nutzt dieses Feld der Liebe, der Geborgenheit und das, dass wir sehr stark ans absolute Licht angeschlossen sind, so empfinden es die Leute, so schildern sie es mir, nutzen es für ihren eigenen Heil- und Transformationsprozess und da passieren manchmal wirklich ganz großartige Sachen für die Leute, also die schildern mir das dann und wir haben dann zum Schluss auch noch eine Austauschrunde und es ist einfach ganz wunderschön und heilsam und segensreich, das gemeinsam zu erfahren. Das ist eins der Angebote. Also da gibt es verschiedene Formen von Satsang, die ich anbiete. Und dann biete ich eine Jahresgruppe an und Einzelsitzungen unterschiedlichster Art. Und die habe ich ja schon ein bisschen beschrieben. Da gibt es eine ganze Vielfalt, wie sich so Einzelsitzungen auch aus dem Feld der Co-Creation dann formen mit dem jeweiligen Menschen. Und die sind sehr, sehr kraftvoll. Also da passiert wirklich tiefe Heilung und Transformation. Das ist, also es gibt eine Frau, die hat ungefähr so 9 Einzelsitzungen genommen, aber die hat zum Schluss eine ganz tiefe Einheitserfahrung in der Einzelsitzung gehabt und hat, wie sie es beschrieb, und ich habe das auch miterlebt energetisch, sie nannte das, jeder hat ja seine individuelle Sprache, also Orgasmus in jedem Chakra gehabt und war dann nur noch im Licht und es ist auch nachhaltig so geblieben. Also da können sich richtig Schichten gezielt durch dieses liebende Bewusstsein, wo die Seele einfach auch bereit ist, loszulassen. Das ist ja ganz wichtig, dass die Seele auch die Bereitschaft hat, das Thema zu erkennen, wahrzunehmen und dann loszulassen. Wenn wir das mit unserem gerichteten, liebenden Bewusstsein und diesen hohen, feinen Heilfrequenzen, die dann einfach fließen, gemeinsam diesen Raum kreieren, dann passiert es auch. Also unfassbare, schöne Heilung auch aus den Ahnenfeldern, wo solche Befreiungen passieren. Das ist schön.
Und du bietest auch Veranstaltungen an mit deinem Partner, mit deinem Mann zusammen?
Wir haben schon Seminare gegeben, die heißen Atman Breathing. Und die haben wir gemeinsam gegeben. Das war sehr schön. Die werden wir jetzt auch wieder geben. Die sind auch schon angekündigt. Weil wir da mit einer bestimmten Atemtechnik, die wir über viele Jahre erfahren haben, gemeinsam und verfeinert haben, die aus der Tummo-Atmung-Praxis kommen, also aus dem Tibetischen, arbeiten, und dadurch entsteht da so ein wunderbares Meditationsinstrument, wenn du so willst, was jeder alltäglich selbst alleine anwenden kann. Das finde ich ganz, ganz schön, dass, wenn die Menschen also jetzt nicht hier immer zum Lehrer gehen oder so, sondern wirklich alleine komplett in ihre Kraft kommen können. Und da sind sehr starke Kundalini-Prozesse angeregt. Das ist sehr, sehr umfangreich, weil es vor allem, ich fand es jetzt in der Corona-Zeit sehr aktuell, das Herzchakra, die Lungen sind ja sehr stark im Herzchakra verbunden, den Blutkreislauf, die Thymusdrüse, also sehr stark aktiviert und öffnet. Und da ist es vom Physischen schon mal wirklich ein Energy Booster, muss man sagen. Also man ist da total fit. Wir haben jetzt auch das Glück gehabt, dass wir seitdem, also dass wir gar nicht mehr krank werden. Unsere Kinder haben natürlich Viren von der Schule und so, da liegen manche Familien 10 oder 14 Tage manchmal dann da nieder, und bei uns ist das gar nicht mehr passiert. Also bei uns Erwachsenen, das ist dann vielleicht einen halben Tag, wo wir mal kurz ein bisschen eine Schwächung spüren, aber sind sonst da top fit. Aber das Besondere daran ist, dass dadurch die Chakren, also Kundalini-Prozesse, sehr stark angeregt werden und dass die sich reinigen und sehr starke individuelle spirituelle Prozesse mit den Menschen passiert. Und dass sich dann die Energie hier im dritten Auge ausschüttet. Also es ist so eine Wirbelsäulenflüssigkeit, wer sich jetzt mit Kundalini beschäftigt, kennt sich da aus. Oh ja, es hat auch mit tantrischen Bewegungen zu tun, aus dem weißen Tantra. Und die ejakuliert dann sozusagen hier in der Zirbeldrüse und aktiviert DMT, was als das Erleuchtungsmolekül bezeichnet wird. Und da passieren sehr starke, können passieren bei einzelnen Leuten, passieren immer wieder wundervolle spirituelle Gipfelerfahrungen, nach denen man, finde ich, jetzt nicht jagen muss. Ja, es kann sein, der eine ist dazu veranlagt, der andere nicht. Es spielt eigentlich gar keine Rolle für deine spirituelle Entwicklung. Aber es ist schon so, dass Leute dann Yantras zum Beispiel wahrnehmen, ja, die Lichtgeometrien, die man aus dem Tibetischen sehen, oder du siehst das Atommodell. Und diese spirituellen Gipfelerfahrungen, oder dass du komplett, ich hatte das bei zwei Leuten neulich, die hatten dann, einer hat auch Angst bekommen, dass sie gar nicht mehr zurückkommt, komplett halt aufgehst im Licht, also richtig geflutet bist in Licht. Und ja, also man kann schon sagen, dass es eine Einheitserfahrung war, was da zwei Leute hatten. Und wenn sie diese spirituellen Gipfelerfahrungen haben, ist das natürlich wundervoll, weil da aus Ahnen, ja, oder Glauben oder sich für interessieren oder wünschen oder sehnen, eine tiefe Wahrheit entsteht. Und die trägt dich ganz anders dann durch deinen weiteren Weg. Und das ist so umfangreich, das sind jetzt nur kleine Aspekte dieser Geschichte. Es wird dann auch Serotonin da ausgeschüttet, der Cortisolspiegel geht runter. Also es ist jetzt gerade, finde ich, für diese Change 2020-Geschichte, wie ich es nenne, ein unglaublich umfangreiches Geschehen, was alle Ebenen deines Seins, auch die Sexualität, die Vitalität, deine Spiritualität mit einbezieht. Und das finde ich sehr wertvoll. Ja, also das können wir weitergeben. Und Ramana Retreat gibt es da noch. Nur, wir haben es dieses Jahr wegen Change 2020 nicht machen können. Und das ist sehr interessant. Aber da ist es natürlich schön, weil das maßgeblich mein Mann Arthur macht, der mit mir also komplett auf einer Ebene ist. Da haben wir auch beide miteinander also so ein gnadenvolles Glück, kann man mal sagen. Da sind wir jeden Tag so dankbar drüber. Und er hat diese Art des Ramana Retreats entwickelt und wird es sicherlich jetzt dann nächstes Jahr wieder anbieten oder was weiß ich, wie sich das jetzt formt. Change 2020 hat ja einfach vieles verändert vom Rhythmus und da geht es in einem sehr guten Rahmen um Self-Inquiry, um Ramanas Frage, wer bin ich? Und zwar in ein Zweierkontakt. Also das wird wie ein Zen-Retreat so durchgeführt und da kann es, das habe ich auch schon öfters mit mehreren Menschen gemeinsam erlebt, zu sehr starken, gezielten, also es passiert einfach so, ja. Es ist wie so ein Laserstrahl, dadurch, dass du zu zweit in diesem Kontakt, dadurch, dass du es nicht alleine machst, passiert, kann wirklich erwachen, zack, so passieren. Also wir haben das öfters schon erlebt mit Menschen und das ist natürlich das Schönste, was es gibt für uns. Es ist aber auch manchmal mit heftigen Prozessen begleitet, ja, weil die Leute gehen durch Heilung, durch Transformationsprozesse währenddessen. Und es ist wundervoll.
Ja, wir sind durch den Transformationsprozess unseres Interviews gegangen. Und ich danke dir ganz herzlich dafür.
Ja, ich danke dir auch sehr dafür. Also es hat auch wirklich Freude mit dir gemacht. Sehr große Freude. Und ich freue mich auch, weil das ja jetzt mein erstes Interview war, dass ich dir direkt in die Augen schaue und nicht die ganze Zeit auf die Kamera schaue. Weil es ist einfach ganz schön, mit dir da in Kontakt zu sein. Danke.